Rattenkönige, hello there. This is Rattenkönige from Hamburg speaking. Who are you?
Hey, this is Captain Andreas Lynch. We're having an emergency. We have two questions on board. They need to be answered immediately.
Okay, throw them away. Throw them out of the building.
We can't. We're going down. We touched down. We will post the questions.
Damit herzlich willkommen zum Rattenkönige-Podcast. Heute live aus dem Flugzeug.
Hallo.
Fliegen heute zusammen nach Bottrop.
Kirchhellen. Das machen wir, ja, das ist eine Tradition, einmal im Monat suchen wir irgendwo uns ein Ziel in Deutschland raus, zu dem wir dann auf Teufel komm raus versuchen hinzufliegen. Oft führt uns das zu so kleinen entlegenen Militärflughäfen, wo wir dann irgendwie hinkommen mit alten russischen Maschinen.
Nee, nämlich so eine Seifenkiste, wir haben ein selbstgebautes Flugzeug, das haben wir uns auf YouTube zusammen geschustert und damit fliegen wir immer ganz gerne, angetrieben mit Butter. Und es funktioniert ganz gut, immer ein paar Kilometer.
Stimmt. Nach einem Lego-Bausatz von den Gebrüdern Wright haben wir uns selber einen Doppeldecker zusammengebaut und damit fliegen wir durch Deutschland. Und ihr könnt vorbeikommen. Ihr könnt auf dem Doppeldecker Platz nehmen. Wir haben 4 Plätze.
Gibt es einen neuen Live-Auftritt oder was im Doppeldecker?
Ist die Ankündigung, genau so ist das.
Jeder Platz kostet 40.000 Euro, dann machen wir das sehr gerne. Hi Leute, das sind die Rattenkönige. Ihr kennt uns von Folgen wie ich wichs auf deinen Mitbewohners Pizza und ich helfe dir bei anderen Problemen. Und
ja, okay.
Das ist ein sehr schmissiger Titel auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage.
Und jetzt wird's ernst. Da blieb mir das Lachen zweimal im Halse und dann im Arsch stecken. Meine lieben Witzemeister, ich, weiblich, 34, habe eine circa 1- bis 2-jährige Phase der gefühlten Humorlosigkeit hinter mir und es stellten sich dadurch 2 Fragen für mich. Zum Kontext. Die Pandemie zog mir seit Beginn nach und nach den energetischen Stecker. Durch meinen Job musste ich ständig neue Entscheidungen treffen und neue Lösungen finden, was sonst null problematisch ist, und ich verlor immer mehr meine innere Leichtigkeit und meinen Humor. Dann kam im November 2020 eine Covid-Infektion. Bis dahin ja ohne Impfung, die mir das erste Mal richtig das Lachen im Halse stecken ließ. Dann kam eine Analfissur dazu.
Oh Gott.
Nein, Andreas, ich hatte keinen Hardcore-Analsex. Antibiotika hat mir meinen Darm und dann durch den Anus kurzzeitig zerschossen, die mir das Lachen im Arsch stecken ließ. Und im Sommer 2021 kam noch eine Schilddrüsenkrebsdiagnose dazu, die mich 6 Monate aus dem Leben geworfen hat. Wieder blieb mir wortwörtlich das Lachen im Halse stecken. Humor ist einer meiner wichtigsten Coping-Mechanismen. Und leider habe ich rückblickend gemerkt, dass ich seit Pandemiebeginn zunehmend das Gefühl dazu verloren hatte. Ich bin sonst eine recht lustige und humorvolle Person. Mein Humorspektrum beginnt bei Gagflex Podcast von 2016. Cold Mirror von Beginn an. Verflixte Klicks beste Impro-Show auf der Welt. Teddy bis hin zum höchsten Olymp von Humor-Finesse Andreas Lynch. Also alles dabei. Und so richtig merkte ich, dass ich bei mir irgendwas richtig Kuckuck läuft, als es sogar so weit ging, dass ich nicht mal mehr wie sonst bei euch Rattenkönigin emotional mitschwingen konnte. Ich habe euch 1,5 Jahre nicht hören können, da ich nicht mehr mitlachen konnte. Schlimmste Zeit meines Lebens, euch so lange nicht hören zu können. Heute geht es mir zum Glück wieder besser und ich habe alles von euch nachgeholt. Daher merke ich den Unterschied so enorm und es stellten sich diese beiden Fragen für mich. Erstens, was meint ihr, wie und wodurch Humor entsteht und sich entwickelt? Wie kann man den einfach so verlieren? Ihr seid, glaube ich, ein Haufen von humorvollen Menschen bei euch auf der Arbeit, aber so sieht ja nicht der Durchschnitt unserer Gesellschaft aus, leider. Ich frage mich oft, wieso sich bei manchen Menschen kein Humorverständnis sowie Humorfähigkeit entwickelt und wie man nicht über Pipi und Kacke Humor lachen kann. Was meint ihr, wodurch und durch wen sich euer Humor und auch Schlagfertigkeit entwickelt hat? Zweitens, die Art eurer Entertainment-Arbeit hat ja viel mit Humor und Schlagfertigkeit zu tun und ihr hattet sicher auch so Phasen, in denen ihr es nicht mehr geführt habt oder nur sehr schwer und mit Anstrengung entertainen konntet. Wie gingt ihr damit um?
Daus, das ist mal eine Nachricht. Also da kann man auf jeden Fall erstmal sagen, wie schön, dass du diese Nachricht schreiben konntest. Ich meine, du hast, es klingt so, als hättest du den Krebs besiegt oder zumindest hat er dich noch nicht besiegt und du hast Covid überstanden und du hattest den Arsch offen, literally. Und trotzdem kannst du hier tatsächlich diese Nachricht schreiben. Deswegen, da bin ich schon mal sehr dankbar für und das freut mich schon total. Du bist ja auf jeden Fall so vom Humor-Level offensichtlich auch bei uns und so. Also wir haben ja wahrscheinlich auch einen ähnlichen Humor. Wenn du uns gut findest, was wir so machen, dann schätze ich mal, dass wir ungefähr auch den gleichen Humor haben. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich einen sehr schwarzen, dunklen Humor habe, auch eben, weil ich ja auch viel Shit, ja, ist nicht super viel Shit, aber schon auch, doch, ich habe schon viel Shit im Leben auch durchgemacht und es hat mir auch immer geholfen, da in gewisser Weise drüber zu lachen oder in Situationen, wo es eigentlich nichts zu lachen gab, dann doch irgendwie zu lachen, wie du sagst, Coping-Mechanismus, also irgendwie damit klarzukommen, was gerade passiert ist. Andere weinen, andere schreien, werden aggressiv und wieder andere lachen. Einmal aus Unsicherheit und einmal eben, um die Situation doch irgendwie, um sie zu verarbeiten. Das hat mir immer sehr gut geholfen, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht in der kurzen Zeit, wie du es durchgemacht hast, so viele Ohrfeigen vom Schicksal bekommen. Du bist ja wirklich wortwörtlich einige Male beinahe gestorben und ich kann mir schon vorstellen, dass da einem irgendwann auch nicht mehr der schwarze Humor weiterhilft. Sicherlich gab es Leute, die irgendwie, ist jetzt blöd, das abzuwiegen, aber die jetzt auch ein wahnsinnig schweres Schicksal erlitten haben. Also man hat ja auch immer in der Zeit des Holocaust gesagt, dass da gerade auch ein Humor entwickelt wurde von Opfern und von Leuten, die da von Leidtragenden, die natürlich auch in einer oder in einer ganz furchtbaren Situation waren und da trotzdem noch ihren Humor nicht verloren haben. Also ich glaube, es ist schwer, das zu vergleichen, dass man sagt, ab einem gewissen Level an Leid kann man keinen Humor mehr haben. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ich kann es total verstehen, dass wenn man eben mehr so viel Shit abbekommt wie du in so kurzer Zeit, dass man dann auch kurzzeitig einfach mal nicht mehr weiß, was Lachen ist, weil du letztendlich wahrscheinlich auch eine Art von Depression dann durchgemacht hast in der Zeit. Das kann es ja kaum, also kann man ja fast psychisch gar nicht überleben sonst.
Ja.
Nicht sonst, sondern also ohne eine Depression ist es sehr schwer. Also es ist sehr schwer, in der Zeit keine Depression zu bekommen oder depressives Verhalten an den Tag zu legen. Das meine
ich. Ja, sehr, sehr viel zu entpacken in dieser Frage. Ja, also ich würde noch mal kurz ein Stück zurückspringen, weil wir das auch schon ein paar Mal hatten, ist, dass du so meintest, wir sind ein Haufen voller Arbeitskollegen, wo irgendwie super viel Humor herrscht. Und die Diskussion hatten wir vorhin sogar, glaube ich, oder war es im Podcast, keine Ahnung, dass ich so dachte, heute war halt wieder so ein Tag, wo sehr, sehr viele Leute auch, Redakteure im Büro waren. Und da gibt's mal drei Sätze am Stück, die komplett ernst gemeint sind. Da wird ständig eigentlich rumgeblödelt oder ein Satz ironisch gesagt. Und dann wird zwischendurch mal wieder zwei Sätze Arbeit besprochen. Aber auch das eigentlich auf dem Gag-Level. Und alles ist irgendwie Gag. Aber dann an sich ist es eine richtig schöne Arbeitsatmosphäre. Und das ist, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass das eben nicht der Normalzustand ist. Ich glaube, das merkt man immer, wenn man halt mit anderen Leuten redet in anderen Arbeitsumfeldern, wo eher Stress und vielleicht auch Mobbing und andere Sachen irgendwie eine Rolle spielen und man richtig ungern zur Arbeit kommt und so weiter. Und das ist bei uns natürlich nicht, dass man keinen Stress hat oder so. Aber zumindest ist es ein ganz anderer Umgang irgendwie. Und das ist nicht selbstverständlich. Das führt bei mir sogar immer dazu, ganz doof gesagt, dass ich kaum irgendwie Podcasts höre, in denen irgendwie Comedy-Teil ist, weil ich immer denke, ich habe so viel Geblödel schon im normalen Umfeld und im Arbeitsumfeld, dass ich nicht noch auf dem Nachhauseweg noch Gemischtes Hack 2 Stunden hören will. Nicht, weil ich es vielleicht gar nicht witzig finden würde, aber ich denke, boah, nee, jetzt will ich lieber mal das nutzen für Wissen. Und das ist gar nicht mein Ausgleich vom stressigen Arbeitsumfeld, weil man auf Arbeit irgendwie fast genug lacht. Und das ist natürlich ein unglaublicher Luxus, den man hat. Ich würde auch auf die zweite Frage, die du gestellt hast, sagen, wir sind so Entertainment-Leute und dann passiert was, so hast du es nicht gesagt, aber ich paraphrasiere jetzt, dann passiert irgendwie ein privat was, was scheiße ist. Und mir geht's dann immer so, dass ich dann fast schon flüchten kann in diese Medienwelt und denke, ja, aber sobald diese Kamera läuft, ist man einfach abgelenkt, das ist es, weil man weiß, man will, dass diese Sendung funktioniert und man hat, kriegt irgendwie Instruktionen oder man sorgt in der Regie dafür, dass eine Sendung irgendwie funktioniert und dann ist man in diesen paar Stunden irgendwie in einem Tunnel und kann sich gar nicht auf seine eigenen Probleme fixieren, sondern man wird da wie rausgeholt und kann auch rumblödeln und irgendwie das leichter brechen. Man ist vielleicht nicht ganz so schnell im Kopf und nicht ganz so schlagfertig wie sonst, aber es reicht immer noch, um mit den meisten irgendwie mithalten zu können, humortechnisch, ganz doof gesagt. Und da ist das sogar angenehm, dass ich denke, boah, wenn es mir privat schlecht geht, Gott sei Dank habe ich heute irgendwie ein Brettspielaufzeichnung oder so, wo man dann eine Stunde mit Kollegen rumblödelt oder irgendwie in so einen Konzentrationstunnel muss. Deswegen ist es einfacher, da reinzufliehen, als vielleicht für andere das ist. Genau, das nur Gedanken, die ich gerade hatte.
Ja, das sehe ich zwiegespalten. Also ich muss auch sagen, dass mir die Arbeit schon oft geholfen hat, Dinge zu vergessen, beziehungsweise ja, so ein bisschen, das war so ein bisschen ein Heilungsmechanismus eben, Ablenkungsmechanismus und so weiter.
Die Arbeit. Coping.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber es gab schon auch bei mir dann Phasen in meinem Leben, wo es mir wirklich derart schlecht ging, dass ich auch zum Beispiel Arbeit abgesagt habe. Beziehungsweise es war jetzt viel auch in dieser Corona-Zeit, wo man dann sowieso viel zu Hause war. Aber ich glaube, teilweise sind da Sachen passiert, wo ich jetzt ungern auf Arbeit hätte rumsitzen wollen. Da wollte ich dann einfach auch für mich und meine Familie sein. Oder es gab auch schon natürlich im Trauerfall jetzt Sendungen, die ich abgesagt habe, in einem Fall auf jeden Fall mal eine Sendung abgesagt habe. Also es ist dann schon auch bei mir so gewesen, dass ich Phasen hatte, wo ich gesagt habe, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, vor der Kamera zu gehen. Vielleicht noch ins Büro, ja, um sich ein bisschen abzulenken und so, aber vor der Kamera zu gehen. Man sagt immer so dieses, the show must go on, und das ist so unser Berufsethos, der einem irgendwie eingehämmert wurde, aber come on, wir sind nicht mehr in den 70er, 80er im Fernsehen, wo man unbedingt dann trotzdem noch die Show stattfinden hat lassen müssen, weil sonst irgendwie da, keine Ahnung, 20 Millionen Leute vom Fernseher nicht ihre Sendung bekommen haben, also wir sowieso nicht bei Rocket Beans. Und man will ja auch irgendwo authentische ModeratorInnen haben vor der Kamera. Das heißt jetzt nicht, dass ich da jedes Mal zu Hause
war. Gerade wie Erdogan irgendwie bei seiner öffentlichen Rede, wo er so heiser ist.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen viel gesprochen heute. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedes Mal, wenn es mir ein bisschen schlecht geht, zu Hause bleibe. Das ist nicht, ich habe auch schon, wenn es mir richtig kacke ging, war ich auch schon vor der Kamera und habe gelächelt und habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht sozusagen. Aber eben, es gibt Grenzen. Es gibt eben solche Sachen und unser Zuhörer schreibt uns ja, der hatte Krebs, so, das sind halt Grenzen, da fängt es dann halt irgendwann auch, oder hört es dann wirklich auf, lustig zu sein, weil man halt dann wirklich, also dieser Humor wird einfach abgelöst, in dem Fall dann durch Todesangst bei ihm oder bei mir durch andere krasse Ängste, die ich dann in dem Fall auch nicht mehr unterdrücken kann, und das muss man auch, glaube ich, nicht mehr.
Ja, und man sagt ja auch so, ich weiß nicht, wie der Spruch genau geht, dass Lachen und Weinen nah beieinander liegen, und ich finde, so ist das auch. Also manche Situationen sind ja auch so traurig irgendwie, dass man ab irgendeinem Punkt, nachdem man dann fertig ist, das einmal sich darüber auszukotzen oder auszuheulen, dass man dann auch an diesen Punkt kommt, wo man sagt, das kann doch alles nicht sein. Also, und dann fast schon in so einen Gag-Modus verfällt, der einfach nur fast schon so eine Art Selbstheilung ist, um irgendwie mit solchen Situationen umgehen zu können. Wenn sich so das Leid häuft, dann ist es oft so, dass man sagt, okay, jetzt wird es halt, also jetzt noch einer drauf. Und dann entweder fällt man komplett in sich zusammen oder man kippt das und sagt, okay, das kann ja jetzt nicht, also was kommt als nächstes? So diese Gag-Ebene. Das hängt aber echt auch von, wie du halt sagst, von der Situation ab. Und es ist jetzt auch leicht zu reden, weil wir natürlich jetzt nicht ihre Probleme an der Stelle haben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, das, was sie beschreibt, nämlich den Humor.
Sorry, ich habe die ganze Zeit von ihm gesprochen. Sorry, tut mir leid. Habe ich natürlich mal wieder nicht aufgepasst. Tut mir leid.
Dass sie quasi den Humor komplett verliert, das finde ich, glaube ich, hast du sogar medizinisch einfach komplett richtig analysiert, dass sie wahrscheinlich einfach wirklich klassische Depression hatte und das gar nicht so ein sehr, also so Humor verlieren war, sondern wirklich einfach der Art ihres Körpers oder ihres Geistes damit irgendwie umzugehen, mit diesem gehäuften Leid.
Zumindest Ansätze einer Depression, ne?
Ja. Von daher, was ich auch ganz spannend fand, diesen Aspekt von, wie entwickelt sich eigentlich Humor, weil ich mich das oft auch gefragt habe. Ich finde, aus meinem Umgang mit Kleinkindern, was eine extra Episode sein könnte, der aber, keine Angst, normal sozial geduldet war, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich da immer versucht habe, ihr so Humor aufzuzeigen, ohne dass sie das schon versteht, aber dass man irgendwie zum Beispiel auf, also irgendwann gab es dann den Punkt, wenn man immer mit diesem Kind rumgearbeitet hat, dass dann irgendwie gesagt hat, nee, das meinst du doch nicht so, oder dass sie schon gecheckt hat, das ist doch jetzt wieder Quatsch, was du sagst, und damit so diese Ebene auch gemacht, ah, okay, da ist jemand, der erzählt Blödsinn, und das ist aber auch okay, dass man mal Blödsinn erzählen kann. Und der meint das nicht so und quasi eigentlich so ein erstes Ironieverständnis geschaffen habe. Weil das wäre das Schlimmste irgendwie, wenn man so Leute in seinem Umfeld hat, die humorlos sind, die werden alle eigentlich nacheinander aussortiert. Das kann nicht lange bestehen in einem Freundeskreis. Und ich glaube schon, dass das einfach auch ein Stück weit von Eltern vorgelebt wird. Wenn die miteinander rumblödeln, sich zum Lachen bringen oder irgendwie Papa was sagt und das Kind oder Mama rollt mit den Augen und das Kind checkt aber, ach, Papa, der meint das aber jetzt auch nicht ernst und auch nicht böse, sondern das ist irgendwie ein Witz. Das muss, glaube ich, schon in Kindesaltern geschärft werden und gehört aus meiner Sicht zu den obersten Pflichten von Eltern, ihnen sofort zu signalisieren, dass nichts von dem, was man sagt, ernst gemeint ist und alles gelogen ist, was die Eltern so sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine Sache, die man durch Studien sicherlich nochmal cooler belegen könnte, aber ich glaube, das Humor fängt auch schon, ich kann das beobachten, auch an einem Säugling, den ich in den letzten Jahren ganz gut beobachten konnte. Also habe ich schon einige Studien zu machen können, theoretisch, im Säugling, mit dem ich zusammenarbeite. Und das ist wirklich total faszinierend, wie Humor da schon ganz früh entsteht. Also schon durch, keine Ahnung, vielleicht, dass man mal über einen Pups lacht oder so. Das sind natürlich auch der Grund, warum die Kinder Pupsgeräusch lustig finden, weil ich glaube, das ist das erste oder eine der ersten Sachen, wo Kinder checken, ah, oh, die Eltern lachen, wenn ich pupse, also ist Pupsen lustig. So, ich glaube, Lachen ist ja immer verbunden dann mit Humor und so, das ist das allererste. Natürlich traurig, wenn der Humor sich nicht mehr weiterentwickelt und das Pupsgeräusch die einzige Humordings bleiben. Aber ich finde es super spannend zu sehen, dass es schon eigentlich in den ersten Lebensmonaten sich so eine Art von Humor entwickelt. Aber das wollte sicherlich, aber finde ich einen spannenden Punkt von dir,
dass du sagst. Ja, hat sie ja konkret gefragt.
Ich denke, bei ihr ging es jetzt eher nicht um Kleinkind, Anna,
und was
um
Babyalter. Was meint ihr, wie und wodurch Humor entsteht und sich entwickelt?
Oh gut, dann meinte sie genau das, was du beantwortet hast. Aber woran ich jetzt eher denke, wären natürlich die nächsten Schritte irgendwie. Mhm. Ich glaube auch so, mein Humor war, natürlich hat er sich nicht wahnsinnig geändert, aber er hat sich zumindest handwerklich in eine andere Richtung bewegt. Also, dass ich handwerklich auch andere Witze lustiger finde als früher. Früher, ich war schon immer so ein ironischer, sarkastisch, das war schon immer mein Humor und schwarzer Humor auch sowieso schon immer. Böser Humor, das ist übrigens bei dir sowieso auch, wenn es mir schlecht ging, bin ich immer zu Andreas gegangen, habe über die schlimmsten Sachen gesprochen und als zweites kam auf jeden Fall, oder nee, nicht als zweites, erstmal hat man ernst drüber gesprochen, aber irgendwann kamen dann halt die Gags und da habe ich auch mitgemacht und so und dann so jemanden brauche ich halt zum Beispiel, dass man dann auch über solche Sachen Witze macht und das kann halt nicht jeder, ne? Also da macht halt nicht jeder gerne Witze drüber, kann ich auch total verstehen, aber mir hilft
das. Da braucht man schon so einen pietätlosen Menschen im Umfeld, ja. So einen
völlig empathielosen.
Oh Gott, ja.
Nein, Quatsch, das ist ja genau das Gegenteil, würde ich fast schon behaupten. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert. Später hat man natürlich nochmal andere Prägungen gehabt, sage ich mal. Wie gesagt, früher sowieso schon immer Ironie, Sarkasmus, schwarzer Humor. Aber dass man jetzt sowas wie so Impro-Humor schätzen lernt, das habe ich dann auch erst, als ich mich wirklich mal aktiv mit Humor als Fertigkeit beschäftigt hatte, dann irgendwie, als ich angefangen habe, in den Medien zu arbeiten, habe ich mir eben angeschaut, was gibt es denn da für tolle Vorbilder irgendwie in den USA oder so, die besonders lustig sind. Und dann merke ich, ah, guck mal, darüber lache ich. Warum lache ich denn darüber? Warum ist das lustig, dass man so auf einer Metaebene auf einmal anfängt, Humor zu betrachten, was andererseits auch Humor getötet hat, weil ich dadurch ganz schwer noch über irgendwas lachen kann. Ich lache dann so innerlich oder denke mir so, gut geschriebener Gag, wenn ich irgendwie so in einer Komödie oder sowas.
Du sagst doch immer Bravo. Wenn wir in den Stand-Up-Club gehen, dann sagst du Bravo.
Bravo. Ja, also sowas denke ich, aber dass ich noch wirklich herzlich lache, kommt sehr selten vor, es tut mir leid. Ich habe einen Heulkrampf gerade angefangen.
Da würde mich mal interessieren, noch einen Schritt zurückgehend. Wann, also gab es so einen Moment, wo du über dich selber quasi ich lache, also bin ich, gedacht hast, frei nach Descartes, den wir nie aussprechen können, wo du gedacht hast, ich bin Lars Pausen und ich bin witzig. Gab es diesen Moment, wo du, weil irgendwann dachte ich gerade so, in der Schulzeit merkt man ja plötzlich fast zum ersten Mal, in der Kita bestimmt auch, aber niemand erinnert sich, was in der Kita war, aber in der Schule hat man ja plötzlich so 30 Characters und checkt halt so, da sind einige sind da lustig drunter und andere nicht. Andere lachen höchstens, das, was ja auch Humor ist. Aber die sind nicht so die Aktiven. Hast du da früh schon gemerkt, okay, ich bin einer der Witzigen offensichtlich?
Auch naja, so schockiert. Dadurch, dass ich schon mein ganzes Leben lang einen gewissen Selbsthass in mir trage, habe ich das so vielleicht nicht, also wahnsinnige Bescheidenheit auch aber in mir habe ich das so vielleicht nie gedacht. Aber es war schon so, gerade in der 5. Klasse ging es dann darum, wer spielt den Till Eulenspiegel bei uns im Chor, im Theater, im Unterstufenchor. Und da haben ganz viele gesagt, ja, Lars, der macht doch immer so, der ist immer so lustig, macht irgendwelche Scherze und so Streiche und so. Und es war eher fremdbestimmt, dass man dem ja dann zum ersten Mal gesagt hat, lustig. Und auch später dann so meine ganzen Friendzone-Geschichten mit irgendwelchen Mädchen, auf die stand, die immer gesagt haben, du bist so lustig, einer der lustigsten Menschen, aber mehr auch nicht, ne? Also aber das war dann
so einen kleinen Schwanz.
Ja, wirklich. Also das war dann so die späteren Momente in der Pubertät, wo mir auch gesagt wurde, ich sei sehr lustig, aber nun wirklich kein Traumpartner.
Aber guter Punkt. Guter ja. Punkt. Weil das ja oft zu Humor führt. Entweder du bist gut aussehend oder du hast Humor. Wenn du beides hast, das ist ein Cheat. Ja, gibt's, aber das ist halt, also Frauen, die super gut aussehen und super witzig sind, Traumfrau, aber das ist auch ein bisschen zu viel. Umgedreht auch. Wenn du irgendwie Sportler bist, athletisch bist, cool bist, dann auch noch witzig, ja, ciao. Also,
ich war sportlich.
Okay, und, Thomas Müller.
Witzig und cool und deswegen
du
kann ich da jetzt
nicht 100% und hast deinem Sportlehrer einen runtergeholt in der Dusche. Haben wir auf Band alles. Also, ich weiß nicht, was daran so witzig war, aber auch das.
Ja, cool war ich nicht, aber sportlich, ja.
Also, das finde ich ist auch immer noch so ein Ding, wo du denkst, okay, viele, die flüchten sich ja auch aufgrund von Ablehnung in der Pubertät in so eine Humorschiene, dass man sagt, okay, das habe ich dann wenigstens, dass ich irgendwie witzig bin, wenn ich auch schon nicht richtig gut aussehend bin. Wenn du das aber auch nicht hast, ja, dann bist du einfach wirklich nur, also dann bist du wirklich verloren.
Dann hast du ein Problem.
Ja.
Ich glaube, so Friendzone-Leute entwickeln schnell mal eine Art von Humor.
Kann man Humor lernen?
Ja, also du kannst auf jeden Fall so diesen ganz klassischen technischen Humor lernen. Du kannst dich hinsetzen und wie ein Handwerker kannst du lernen, wie man einen Gag schreibt. Zum Beispiel für so Late-Night-Shows. Nun sind die natürlich auch immer mehr am Sterben. Du hast jetzt nicht mehr so viel Möglichkeit, irgendwelche One-Liner, wie man sagt, zu schreiben für diverse Shows. Aber früher war das natürlich auf jeden Fall ein Ding für AutorInnen. Und dann konntest du dich hinsetzen und wirklich diese Dinger lernen. Aber es ist dann doch nicht ganz so einfach, sagen wir mal, wie jetzt ein ganz klassisches Handwerk, sondern muss auch eine gewisse Kreativität mitbringen,
und Humor,
die Sachen zu verbinden.
Musst ja. du das mitbringen. Also ja, du kannst dann lernen, deinen schon vorhandenen Humor wirklich
als ich weiß nicht, ob Handwerk du Humor brauchst, um Witze zu schreiben. Nee. Also um One-Liner zu schreiben, brauchst du nicht unbedingt Humor. Du brauchst eine gewisse Kreativität. Du musst natürlich Humor verstehen, ja. Du musst irgendwo wissen, was lustig ist, aber ich glaube nicht, dass du dann unbedingt so ein lustiger Typ im Freundeskreis sein musst. Die meisten sind es wahrscheinlich doch, ja, weil du dann auch, wenn du jetzt nicht schon dein Leben lang irgendwie lustig warst, und dann wirst du auch nicht auf die Idee kommen, jetzt Humor zu lernen. Naja, wobei es gibt schon viele, die versuchen, Stand-up zu machen, die natürlich nicht lustig sind. Stand-up ist bei mir auch so eine Sache, das ist für mich zu technisch, weil da sehe ich, bei jedem Satz sehe ich genau, der saß da und hat das geschrieben, deswegen finde ich es nicht lustig. Deswegen finde ich so improvisiertes Comedy auch lustiger, weil ich dann eher denke, ja, das ist lustig, weil das gerade lustig passiert, und nicht lustig, weil da sich jemand hingesetzt hat, am besten noch von jemand anderen hat schreiben lassen oder von einem anderen hat abgekupfert hat oder so. Deswegen ist für mich Stand-up auch mittlerweile ganz schwer, mir das mir schwer, das mir anzugucken und dann auch noch zu lachen. Also, weil man auch selten überrascht wird, wenn du schon eben ganz viele Techniken gesehen hast und so, dann ist es halt irgendwann wirklich auch einfach nur noch Schema F.
Also würde mich mal interessieren, ob man im Alter, wenn man das alles nicht gemacht hat, noch Humor kriegen kann. das würde mich, also wenn du wirklich so aufwächst ohne, also auch wenn die Eltern so bierernst sind. Ja gut, meine Eltern waren ja auch nicht jetzt die Comedians oder so. Aber ja, zumindest aber, Großvater, doch, Vater eigentlich auch schon, Bruder, so die männliche Schiene doch schon. Doch, es gibt schon auch Humor in der Familie, aber wenn du so wirklich so bierernst aufwächst,
dann wird's schwer. Naja, es gibt aber nochmal einen Unterschied, wenn wir über Humor sprechen, von ich bin lustig und ich habe einen guten Humor. Also es gibt ja viele Leute, die sind von sich aus jetzt nicht wahnsinnig lustig, aber finden halt Sachen genauso lustig, wie ich Sachen lustig finde. Also die gleichen Sachen, die ich lustig finde, finden die auch lustig. Und das heißt, wir haben einen ähnlichen Humor, ohne jetzt den ähnlichen Humor an den Tag zu legen.
Safe. Super spannender Punkt. Lach-Yoga gibt es natürlich auch. Lernt man da richtig zu lachen? Kannst du dir vorstellen, dass es, ja gut, ja doch, ja klar. Es kann schon auch zu Ereignissen kommen.
Also es gibt ja den Begriff, warte mal, das suchst du vielleicht die ganze Zeit. Es gibt ja den Begriff aus dem Englischen, und der ist ja eigentlich, beschreibt das, was du suchst, den Funny Bones. Es gibt ja Funny Bones, also lustige Knochen, sagt man so. Es gibt Leute, die haben Funny Bones, die sind also irgendwie lustig. Das heißt gar nicht auch unbedingt, dass sie technisch jetzt lustige Gags machen, sondern es sind einfach so abstrakt, so schwer zu erklären, warum ist ein Mensch lustig, kann man oft ganz schwer erklären, der ist halt irgendwie lustig. Und dann kann man im Englischen sagen, er hat Funny Bones. Und ich glaube, das ist das, was es vielleicht noch am ehesten beschreibt, was du suchst. Und Funny Bones kannst du, glaube ich, nicht erlernen. Die hast du halt irgendwie durch deine Sozialisierung mit auf den Weg gelegt bekommen.
Gut. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für deine offene Wortmeldung, muss man auch mal sagen. Auch das ist, es mag ich so an Rattenkönigin, auch wenn das persönliche Schicksal natürlich krass ist. Aber es zeigt immer, und ich habe auch den Namen erkannt, also es ist wirklich jemand, der uns auch schon seit Jahren schreibt.
Oh.
Dass hier ja einfach persönliche Schicksale auch dahinter stecken, hinter unseren Hörerinnen und Hörern. Und finde es immer cool, ist zwar immer auch ein bisschen, für uns auch immer herausfordernd, damit umzugehen und das richtig einzuordnen, trotzdem aber ja auch unterhaltsam zu sein. Aber das gehört eben auch dazu, dass wir eben auch so persönliche Schicksale begleiten, über Jahre, fast schon Jahrzehnte.
Ja, alles Gute dir auf jeden Fall. Ich hoffe wirklich, dass du gesund wirst. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist in so einer Situation, weil du auch gefragt hast, ach Mensch, ich habe euch gar nicht mehr anhören können und so. Und das fand ich irgendwie so scheiße, dass ich euch nicht mal mehr hören konnte. Ich glaube, man muss sich auch manchmal so eine Pause eingestehen. Und dass man auch immer sagen kann, nee, ich finde es jetzt gerade einfach nicht lustig so. Die machen sich halt dann auch irgendwie so über Themen lustig. Die will ich auch gar nicht hören. Das sind vielleicht so ein paar Trigger-Momente drin. Dann hörst du uns einfach nicht. Und wenn es dir irgendwann wieder besser geht, dann hörst du uns. Und dann brauchst du dir auch gar nicht schlecht gehen, dass du uns eine Zeit lang nicht gehört hast. Kannst ja auch alles nachhören nochmal, wie du es ja auch getan hast. Ich glaube, das ist wichtig, sich auch manchmal einfach zu sagen, nee, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Humor.
Ja.
Das ist auch okay, ich habe jetzt keinen Bock auf die Scheiße. Und ich fand es sehr gut von dir, was du gemeint hast, dass man den ganzen Tag rumblödelt und dass man dann abends im Podcast oder so ein Dings gar nicht mehr Humor hören will. Kann ich auch nur schreiben, ja.
Knallharter Themenwechsel, ein heißes Eisen nach dem anderen. Denn folgendes: Verwendung von jedem das Seine. Hallo, ihr kleinen Kotnascher. Da ihr immer zu nach Nicht-Sex-Fragen bettelt, hier mal etwas anderes. Darf man eurer Meinung nach den Spruch jedem das Seine noch verwenden, ohne ein Nazi-Rassist-Dummkopf zu sein? Einerseits ist diese Redewendung bekanntermaßen im zynistischsten Sinne von den Nazis missbraucht worden. Auf der anderen Seite gab es diese Redewendung schon lang vorher und man könnte auch behaupten, dass man mit dem moralischen Verbot dieser Aussage den Nazis auch knapp 100 Jahre später somit noch Macht gibt. Wenn dumme Werbeagentur oder Neonazis mit dem Spruch unnötig provozieren wollen, könnten sie dies nicht, wenn wir die Macht über diesen Ausdruck beanspruchen, beziehungsweise ihn als normal ansehen würden. Quasi eine verbale Enteignung. Klar, das ist jetzt etwas übertrieben, aber ich hoffe, der Gedanke wird dadurch deutlich. Bis die moralischen Barone darauf keine Antwort haben, werde ich den Begriff wie die letzten 24 Jahre natürlich weiterhin nicht verwenden. Viele liebe Grüße und weiter so eine Ratte. Das ist die Bandbreite von Rattenkönige Podcast.
Ja, das ist wohl wahr. Also das ist eine diepe Folge hier auf den Schlussmetern jetzt nochmal sowas. Ja, gut. Also ich glaube, dieses konkrete, es gibt ja viele Beispiele von Sätzen, Wörtern und so, die der Nationalsozialismus oder Nationalsozialisten geprägt haben und die deswegen heute mehr oder weniger ein Tabu geworden sind. Und da finde ich, über jeden dieser Begriffe könnte man einzeln diskutieren. Über jeden Begriff könnte man nochmal sagen, ist es sinnvoll, dass man das nicht mehr sagt. Und in diesem Fall von jedem das Seine, finde ich einfach, dieser Spruch, der stand halt über dem KZ, so, der stand da groß, ja. Und das war so gehässig in die Gesichter der Opfer, die mussten das lesen, und das ist so, was dahinter steckt, so dieser Gedanke, der dahinter steckt, wenn du dir diesen Satz auch anhörst, jedem das Seine, das war auch schon vor dem Nationalsozialismus, sicherlich hatte das keinen guten Hintergrund zu sagen, jedem das Seine, was dir gerecht schien.
Ja.
Also man benutzt es natürlich so ein bisschen salopp jetzt mittlerweile oder ja. Zwischendurch, so im Sinne von, ja, kann ja jeder machen, was er will. Ne?
Ja, und auch so ein bisschen, ja, jeder, naja, ja.
Ja, ja doch, so könnte man so sagen, ja. Aber dann sagt es doch so. Dann sagt doch nicht den Satz, der im KZ stand und so ein Hohn und Spott für so viele unschuldige Opfer war. Und dieser komisch ausgedrückte, veraltete Satz, das ist ja keiner, den man jetzt groß vermisst. Also man kann es auch einfach anders ausdrücken. Und ich glaube, so wie der damals auch formuliert wurde, war der auch schon vor dem Nationalsozialismus, hatte der keine gute Wurzel, ohne da jetzt Sprachwissenschaftler zu sein. Ja. Aber das klingt alles so nach so einer Zeit, wo man noch gesagt hat, den einen geschieht das Recht und den anderen geschieht das Recht und geschieht es deshalb Recht, weil ihr diese Art von Mensch seid, und da kommt doch auch schon dieses Rasse-Ding mit raus.
Genau, und wenn man eher einfach nur sagen würde, naja, jeder so, wie er es mag, dann kann man doch sagen, jedem Tierchen sein Pläsierchen, weil das stand meiner Meinung nach nicht über irgendeinem KZ, wäre auch weird und bizarr gewesen, auf eine ganz andere Art. Da kann man ein bisschen ausweichen. Ich habe parallel mal, also wir sind uns bei diesem Ausspruch natürlich explizit einig, einen ganz, ganz spannenden Artikel vom Katapult-Magazin gefunden, wo es heißt, wir nutzen Nazi-Begriffe und nur eine merkt's. Katapult-Chefredakteur Benjamin Friedrich hat in der letzten Ausgabe einen NS-Begriff verwendet, aber nur eine Leserin hat es mitbekommen und uns geschrieben. Ich zitiere, wir haben es selbst nicht bemerkt, verdienen also keine Sonderbehandlung. Im deutschen Alltagswortschatz gibt es viele Begriffe, die nach dem Dritten Reich nicht ausgemerzt wurden und selbst von Kulturschaffenden ganz unschuldig verwendet werden. Allein in diesem Absatz finden Sie vier davon. Sonderbehandlung, Drittes Reich, Ausmerzen, Kulturschaffenden. In der letzten Ausgabe schrieben wir von Gottgläubigen und meinten damit religiöse und gläubige Menschen. Der NS-Begriff bedeutet aber etwas viel Spezielleres. Einige der NS-Wörter sind unscheinbar. Viele verbinden diese vermutlich gar nicht mit der Zeit des Nationalsozialismus. Andere springen einem als Nazi-Begriff geradezu an. Entartet, Führer, Gleichschaltung, Umfolgung und so weiter. Und da geht es so ein bisschen darum in diesem Artikel, hier geht es um Ausmerzen, war ursprünglich ein landwirtschaftlicher Begriff, der bis ins 18. Jahrhundert nur in der Schafzucht verwendet wurde. Und da ging es ein bisschen darum, schwache oder zur Zucht unbrauchbare Schafe auszusondern. Und das wurde ja dann im Kontext der Rassenhygiene eben auf Menschen ausgeweitet, ne? Wo es eben darum ging, quasi Menschen, die nicht der Nazi-Ideologie entsprachen eben aus dem Herzen. Genauso fand ich auch ganz spannend, die Buchstabiertafel war auch vor kurzem in den News, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, dass wir diese offizielle Buchstabiertafel eigentlich geändert haben. Ne? Also, dass wir dieses D wie Dora hieß zum Beispiel eigentlich D wie David, N wie Nordpol war N wie Nathan und so weiter. Also, dass man oft, und da geht es hier so ein bisschen darum, und keiner hat eigentlich diesen Ursprungsartikel, wo das Wort Ausmerzen drin vorkam, bemängelt, bis auf eben eine Dame, die sich genannt hat, und daraufhin hat das Katapult-Magazin so ein bisschen ihre eigenen Artikel benannt. Was ich eigentlich damit sagen will und hier auch so ein bisschen hervorliest, ist, dass es ganz, ganz so, jedem das Sein ist so ein super klares Ding, wo alle halt wissen, ja, das stand halt über dem KZ, logischerweise sollte man das nicht verwenden. Aber oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel Sprache irgendwie eigentlich nationalsozialistisch geprägt ist oder eben auch umgedeutet wurde. Es gibt ja auch diesen umgekehrten Folge, dass eben, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so Konzentrationslager ist ja eher einfach ein super euphemistischer Begriff. Und nachwirkend spricht man ja ganz oft von Vernichtungslagern, um so ein bisschen mehr den Zweck dieser Stätten eben zu dokumentieren. Aber Sprache hat halt eine unglaubliche Macht. Und oft ist es erst so, dass wir wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Wörter haben, die auch in der NS-Zeit geprägt wurden oder umgedeutet wurden, die wir relativ nonchalant verwenden, weil einfach noch nie jemand gecheckt hat, hey, was ist mit diesen Wörtern überhaupt in Verbindung gebracht?
Absolut. Also es gibt auch sowas wie asozial. Und auch so ja. Sachen, die man auch erst vor ein paar Jahren dann zum ersten Mal gehört hat. Ach so, das, vielleicht sollten wir das nicht mehr besprechen. Deswegen bin ich da ja auch bei dir so, Sprache ist total mächtig. Deswegen lasst uns gerne immer diskutieren, sollte man jetzt Wörter noch verwenden, sollte man sie nicht mehr verwenden. Ich finde dein Ansatz zu sagen, ja, lass es uns nicht den Rechten überlassen, ich finde den durchaus spannend. Ich finde es durchaus diskutabel zu überlegen, in welche Wörter sollte man vielleicht einfach aufgeben und um welche Wörter lohnt es sich zu kämpfen.
Ja.
Keine Ahnung, wenn jetzt der Begriff schön sehr häufig auch im Nationalsozialismus, ist wirklich einfach ein random Beispiel, jetzt verwendet wurde, dann heißt das ja nicht, dass wir schön nicht mehr verwenden können, aber es gibt eben gewisse Sachen, wie eben auch jedem das seine, die derart, das ist ja nicht mehr ein Satz, das ist ja eine Waffe geworden, das ist ja wirklich eine Waffe, die wir in der Hand hatten, diesen Satz, und diese Waffe können wir einfach in den Schrank legen und weg damit, ne? Und sollten es behüten, um Leute später auch noch zu sagen, guck mal, das stand auf dem KZ, weil man soll das ja nicht vergessen. Aber das kann ins Museum, so, das brauchen wir nicht mehr. Und bei ein paar anderen Sachen, gebe ich dir recht, kann man auch überlegen, sollten wir es nicht einfach wieder so häufig verwenden und normalisieren und entnazifizieren sozusagen den Begriff,
ja,
dass er einfach nicht mehr den Nazis gehört.
Ich finde zum Beispiel, was also ein Begriff ist, über den ich immer so ein bisschen stolpere und hängen bleibe und mir vorstellen könnte, wenn es mal eine politische Strömung gibt, dass dieser Begriff irgendwie verschwinden könnte, ist Volk. Weil das ja, ne, also hier hieß es ja auch, ne, Umvölkung und dem deutschen Volke steht ja immer noch im Bundestag. Und auch dieser Volk ohne Raum und was ist überhaupt ein Volk? Und ja, eigentlich zu zeigen, die Deutschen sind so das Volk und so weiter. Ja. Ist auch so ein Begriff, der aber so tief verwurzelt ist, immer noch in der Gesellschaft. Also will gar nicht sagen, dass dieser Begriff
gecancelt gehört
oder so, aber das ist immer voll so ein Begriff bei uns in
der, ich auch drüber, ja,
in der Heimat. Für die Zeitung durfte ich ja schon ein Interview auch mal geben vor ein paar Jahren. Das nannte sich Sommerloch, deswegen wurde ich angefragt. Mhm. Heißt auch die Volksstimme. Also das ist so ein Wort, wo ich so denke, okay, ja, in der DDR hat das auch nochmal so einen anderen Kontext gehabt. Aber was so ein Wort ist, wo ich auch denke, das könnte auch mal irgendwie vielleicht nochmal umgedeutet werden. Aber da gibt es so einige Worte, wo man nicht sicher ist, wie man damit, oder ich zumindest nicht sicher bin, wie man damit eigentlich umgehen soll.
Ja, ich glaube, ein ganz schönes Zeichen, beziehungsweise ein Zeichen dafür, dass man vielleicht da jetzt nicht unbedingt das so streng sehen sollte, ist, dass sich nur eine Leserin in dem Fall gemeldet hat bei dem Katapult-Magazin.
Ja.
Weil ich glaube, dass häufig solche Sachen deshalb auch nicht mehr ausgesprochen werden sollte, weil sie eben bei gewissen Leuten auch etwas triggern. Also wenn jetzt deine Uroma oder dein Opa oder so eben im KZ gestorben ist und du weißt genau, was quasi die letzten Worte waren, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen, die sie gelesen hatten, dann willst du einfach nicht, dass andere Leute diesen Begriff auch so salopp in den Mund nehmen, wenn sie einfach nur sagen wollen, ja, mach doch, wie du willst. Hier, ich spreche den Satz aus, der eben instrumentalisiert wurde von den Nazis, um meine Oma zu töten. Und wenn es eben Wörter sind wie jetzt ausmerzen, wo eben bei 99,9% der Bevölkerung keinerlei Dinge ausgelöst werden und die Person, die sich da gemeldet hat, wahrscheinlich auch nur einfach eine Historikerin ist oder irgendwie das aus anderen Gründen vielleicht mal gelesen hat oder so, dann könnte man überlegen, okay, wenn es jetzt wirklich niemanden triggert und niemanden verletzt, dann könnten wir ausmerzen auch einfach wieder, ist jetzt wirklich, ich habe mich nicht mit diesem Begriff beschäftigt, mir ist es scheißegal, im Sinne von, mir liegt nichts an diesem Wort, wenn man mir jetzt das gut darlegt, warum ich den nicht mehr verwenden soll, dann werde ich versuchen, den nicht mehr zu verwenden. Aber ich glaube, dass das schon auch ein Zeichen ist dafür, dass man darüber diskutieren kann.
Absolut, und ein bisschen ist es ja oft auch, und das merken wir ja im ganzen sprachlichen Wandel, den wir oft haben, auch ein bisschen die Absicht, ne? Also wenn ich jetzt einfach das Wort ausmerzen, habe ich wahrscheinlich auch schon mal irgendwie verwendet. Wenn ich es nicht besser weiß, schützt mich das zwar erstmal nicht davon, dass jemand sagt, Alter, was benutzt du da für ein Wort? Aber wenn ich zum Beispiel bewusst jedem das seine oder einen anderen Spruch, der auch bekannt ist und über dem KZ thronte, benutze, dann hat das ja vielleicht auch eine gewisse Intention und eine Absicht und ich bin mir dieser
Waffe.
Mindestens Doppeldeutigkeit, aber ja. Eher ja Waffe mehr als bewusst, als wenn ich jetzt irgendein Verb oder Adjektiv benutze, was auch im Kontext von der NS-Diktatur irgendwie verwendet wurde, benutze, dann hat das auch nochmal einen Unterschied. Also wenn wir irgendwann in 15 Jahren sagen, boah, krass, Volk ging ja gar nicht. Wie konnten wir das damals sagen? Ja, jetzt haben wir es schon 10-mal in dem Podcast gesagt. Wahrscheinlich muss ich dann an diesen Podcast hier ran und das Wort immer rausschneiden. aber hier an diesem Tag bin ich mir dessen gerade erst bewusst geworden, dass es ein NS-Wort ist, was wir bitte nicht wieder benutzen sollten. Aber das sind halt so Sachen, viel ist ja eben auch erst, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird und dann trotzdem noch drauf besteht, dann kriegt es ja auch so eine andere Intention einfach.
Absolut. Und wirklich gecancelt werden Wörter ja auch selten. Also man kann jetzt nicht vergleichen.
Aus dem Duden raus.
Wie zum Beispiel, man kann jetzt nicht vergleichen, dass man das N-Wort nicht mehr sagen sollte. Das kannst du nicht vergleichen mit, dass wir in zig Jahren das Wort Volk nicht mehr sagen dürfen, weil wenn man irgendwann mal sagt, das Wort Volk sollte man vielleicht so nicht mehr verwenden, dann hat es andere Gründe, als das bei dem N-Wort der Fall war. Also wie gesagt, deswegen meinte ich vorhin auch, das muss bei jedem Wort muss eine andere Diskussion zugelassen sein.
Ja, und das war ja heute mal wieder, das war mal eine ganz andere Folge von Rattenkönige.
Von wegen Sex-Podcast.
Ja.
Zeigen wir den Sex-Podcast, wo solche Themen, die wir heute besprochen haben, dann kommen.
Und wenn doch, wait a minute, dann will ich den aber hören, weil ich das auch. Ist auch spannend, ehrlich gesagt. gut, also nächste Mal wieder gerne so etwas wie Hilfe, mein Hund guckt uns beim Sex zu. Das sollen wir ihn ausmerzen oder nicht, würde nicht funktionieren. Ich danke aber erstmal unseren Rattenkönigin Basti Wegler und wer das vorliest, ist eins Basti LOL, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Und unsere 10 Euro Unterstützer, heute mal andere Reihenfolge. Vielen Dank an Siri, was ist Dosenkohl, Renate Rüder, Rahm, Sebastian Negativ, Nase, Luxen, Kohle Liter, Hans Gock, für Andreas höre ich auf zu rauchen, Eduard K., Edmund Denzel, Dr. Morbus Kobold, Dr. Schmiedelididu, Dr. Dicht, der Rattenfänger von Hameln, das rostige Prinz Albert Piercing, Andi Scheuer und Team Deo. Vielen, vielen Dank.
Wir freuen uns über eure Unterstützung. Wir haben natürlich auch Merchandise. Checkt das gerne mal aus und findet ihr natürlich alles unter rattenkönige.de. Wir hören uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf euch da draußen. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.